Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Herzlich willkommen. Wir wollen in den nächsten 2 Stunden darüber diskutieren, wie es den Jungs in unserer Gesellschaft, in unseren Schulen geht. Die OECD-Studie Bildung auf einen Blick 2024, die lässt nämlich nichts Gutes an. Die Jungen haben schlechtere Noten als Mädchen, sie brechen häufiger die Schule ab und zeigen öfter Verhaltensauffälligkeiten. Das ist jetzt so ein bisschen grob, was ich hier einteile. Aber genau das lässt sich daraus ablesen. PISA-Studienergebnisse haben schon seit Jahren darauf hingewiesen, dass Jungen ein viel schlechteres Leseverständnis haben als Mädchen. Und da frage ich mich und Sie und uns, woran liegt das? Was beobachten Sie bei Ihren Söhnen oder Enkeln oder bei den Jungs in der Nachbarschaft? Sind die vielleicht schneller frustriert als die Schwester? Suchen sie sich seltener Hilfe? Also was macht so Jungs in unserer Gesellschaft aus? Welche Probleme haben die vielleicht aber auch? Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254 oder Sie schreiben uns eine E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir fragen uns, männlich und benachteiligt, welche besonderen Herausforderungen haben Jungs? Sollten Jungs vielleicht speziell gefördert werden? Oder sind Sie der Meinung, Jungs sind doch per se privilegiert, da brauchst du wirklich keine besondere Beachtung? 0800 2254 2254 oder eben eine E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen mit Jungs oder vielleicht auch Ihren Erfahrungen als Junge. Oder stellen Sie Fragen. Meine beiden Gäste beschäftigen sich seit Jahren mit diesem Thema. Da ist zum einen Dr. Reinhard Winter, Diplompädagoge und in der Leitung des Sozialwissenschaftlichen Instituts Tübingen, außerdem Autor zahlreicher Bücher zum Thema. Hallo nach Tübingen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Winter. Und Dr. Markus Reinwold begrüße ich. Er leitet das Williges-Gymnasium in Mainz bis zur 10. Klasse, ein reines Jungengymnasium. Hallo nach Mainz.
Guten Morgen aus Mainz.
Ich frage Sie jetzt mal beide, wenn Sie sich zurückerinnern an sich selbst, so als 10-, 15-jährigen Reinhard oder Markus, mit welchen 3 Eigenschaften hätten Sie sich beschrieben, Herr Winter?
Mit 10 hätte ich mich beschrieben als schüchtern, zurückgezogen und eher der Verlierer. Aber mit 15 in der Pubertät oder nach der Pubertät, da war ich schon eher auch eine Führungsperson, also führend, dominant und auch laut.
Da hat sich ja was getan.
Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Herr Reinhold, wie würden Sie sagen?
Ja, ich war eigentlich das Gegenbild dessen, was wir gleich vielleicht so als typisch für viele Jungen besprechen. Ich war eigentlich immer ordentlich und fleißig und eher so ein Strebertyp in der Schule, aber zurückhaltender als heute.
Sie sind jetzt beide, das verrate ich hier mal, inzwischen 66 und 52. Also die Jugend, auf die wir uns jetzt gerade erinnert haben, liegt so 40, 50 Jahre zurück. Ja. Ne? Herr Winter, warum haben Sie denn dann vor Jahrzehnten angefangen, sich für Jungs als Forschungsgebiet zu interessieren, zu entscheiden?
Also als Forschungsgebiet, das war so der dritte Schritt. Davor war, ich habe 3 Brüder und noch 2 Schwestern und da war das Geschlechterthema schon angelegt, wegen Rangeln, wegen der Position in der Familie und solchen Dingen. Dann war ich bei den Pfadfindern, ein Jugendverband, der damals gerade in der Entwicklung war, vom reinen Jungen- und Männerverband hin zur koedukativen Veranstaltung und damit war das Geschlechterthema offen und während dem Studium war das selbstverständlich. Ich bin in der Hochzeit des Feminismus, habe ich angefangen mit dem Studieren, war selbstverständlich, dass man auch über sich als Mann und über das Männliche nachdenkt. Und so hat sich das dann eben immer weiterentwickelt. Und am Schluss von meinem Studium hat sich das so eher ergeben als Lücke. Also da fehlt was, man weiß zu wenig über Jungenerziehung, Jungenbildung. Und so hat sich das einfach als Freiraum geöffnet.
Und jetzt füttern Sie uns mal mit ein paar wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich habe ja das so ein bisschen grob umrissen. Also wie geht es den Jungs in unserer Gesellschaft?
Einerseits sind sie natürlich nach wie vor privilegiert. Das männliche Geschlecht ist das privilegierte Geschlecht. Aber das heißt nicht, dass es den Jungs oder allen Jungs darin gut geht. Also viele leiden auch unter den Vorgaben, die Männlichkeitsbilder bieten oder auch unter geschlechterbezogenen Strukturen. Zum Beispiel, dass ausschließlich oder fast ausschließlich Frauen in der frühkindlichen Erziehung sind bis hin zur Grundschule. Erst dann nimmt die Männerquote etwas zu. Also es sind Strukturen, die es den Jungen nicht unbedingt gut gehen lassen. Und gerade deshalb braucht man eben auch einen liebevollen oder einen zugewandten Blick, obwohl wir wissen, dass das männliche Geschlecht privilegiert ist.
Aber sind Sie denn jetzt sowas wie, also ich würde, Bildungsverlierer ist vielleicht, aber sind Sie auf dem Weg?
Es ist ein schwieriger Begriff. Ich würde es eher vermeiden, weil das eben ein ganze, also die Hälfte der Kinder und Jugendlichen dann einen Stempel aufdrückt. Also es gibt Jungen, die eher natürlich schlecht sind. Da haben sie ja die statistischen Daten geliefert und die sind schon seit zig Jahren stabil. Also es ist immer so, wenn es eine vergleichbare Schulbildung gibt, dann haben die Jungen in der Tendenz im Durchschnitt schlechtere Noten. Aber wenn man die Gesellschaft anschaut, ist das Ergebnis ja nicht, dass deshalb die Jungen oder später die Männer schlechtere Positionen in der Wirtschaft haben oder in der Politik, in der Öffentlichkeit. Ja, genau. Also kann man ja sagen, vielleicht ist das gerade gesellschaftlich gewollt, dass sie in der Schule eher schlechtere Noten bringen, aber parallel eben andere Eigenschaften erwerben, die dann für den beruflichen Erfolg oder den Statuserfolg deutlich wirksamer sind.
0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Zu unserem Thema diskutieren Sie mit über Jungs in unserer Gesellschaft. Herr Reinbold, Sie als jetzt Schulleiter, was würden Sie aus Ihrem Alltag als Pädagoge sagen? Kann man überhaupt von den Jungen sprechen, von den Jungs sprechen?
Ja, das ist natürlich die grundsätzliche Problematik, dass das nicht geht, ohne dass man natürlich pauschalisiert und in gewisse Stereotype verfällt. Aber dennoch gibt es ja im Vergleich Beobachtungen, die man treffen kann und die im Vergleich dann schon die Ergebnisse hervorbringen, dass es doch tendenziell Unterschiede gibt. Und darauf haben wir ja mit unserem Schulprofil auch reagiert, schon vor einiger Zeit. Das ist ja seit 1852.
Das ist schon lange.
Eine Jungenschule. Und damals waren das natürlich noch andere ganz gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Eben. Da haben ja überhaupt nicht grundsätzlich Mädchen Abitur gemacht. Mhm. Insofern waren das andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Da hat man nicht an Jungenförderung speziell gedacht, weil die gar nicht in dem Sinne nötig war, was Bildungsabschlüsse betraf. Aber heutzutage ist natürlich so ein Schulprofil begründungspflichtig. Es gibt nur noch zwei Jungengymnasien in ganz Deutschland. Eines ist in Bonn und eines eben wir in Mainz. Was ja zeigt, dass man dann zu der Auffassung auch kommen könnte, ja, braucht es das überhaupt noch? Ne? Oder ist das ein Auslaufmodell?
Und was würden Sie sagen? Ich meine, ab der 10. Klasse nehmen Sie ja Mädchen auch dazu, ne?
Ja, ab der 10. Klasse können von der schulinternen Realschule, die wir auch haben, wir sind ein Schulverbund, Mädchen wechseln, wenn die entsprechende Noten haben. Und es kommen von außen dann auch weitere Mädchen hinzu, wobei das Verhältnis dann immer noch nicht gleich ist. Das sind dann 15 Jungen im Kurs und 2 oder 3 Mädchen, was natürlich auch eine interessante Konstellation ist. Ja, aber wie gesagt, die reine Jungenschule von 5 bis 10, das stimmt. Und natürlich, Sie haben gefragt, wie ich das einschätze. Natürlich sind wir der Überzeugung, dass es sinnvoll ist, so ein Modell anzubieten. Einerseits ist der Zuspruch auch sehr groß. Es gibt immer viel mehr Anmeldewünsche, als wir Plätze haben. Das zeigt, dass es ja einen gewissen Bedarf auch gibt, aus unterschiedlichen Gründen. Und zum anderen sind wir auch inhaltlich überzeugt, dass wir aus den Gründen, die wir ja nachher noch intensiver besprechen werden, es vielleicht nicht schadet, dass man sich auf Jungen in bestimmten Jahrgängen konzentriert und da dann entsprechende pädagogische und didaktische Konzepte auch anwendet, um genau das vielleicht dem zu begegnen, wo Sie sagen, ja, jungen Bildungsverlierer oder es ist problematisch, gerade mit Mädchen zusammen in bestimmten Lebensphasen.
Wobei ich immer denke, also die Kategorie junge Mädchen, männlich, weiblich, erstens, wie mit denen umgehen, die jetzt vielleicht sich da noch nicht so sicher sind, in welche Situation sie sich, in welchem Geschlecht sie sich tatsächlich wiederfinden. Außerdem spielt doch Familiensituation, soziale Situation, sowas spielt doch auch eine Riesenrolle.
Ja, das stimmt. Und mittlerweile gibt es das auch an allen Schulen, egal welches Konzept, dass es Schüler oder Schülerinnen gibt, die irgendwann entdecken, dass sie sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Das andere, ja, der Background, also die Herkunft spielt auch eine ganz große Rolle in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Und sogar so weit, also dass man sagen kann, dass nicht nur die soziale Herkunft und die Schicht eine große Rolle spielt, sondern wie die jeweiligen Eltern auch sich um die Kinder kümmern. Das heißt, wie viel Zuwendung bekommen die, welche Geborgenheit kann eine Familie auch bieten, welche Stabilität und Sicherheit. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und wenn ich einen kleinen Buchtipp auch mal gleich loswerden darf, Rob Henderson hat ein ganz tolles Buch geschrieben mit dem Titel Troubled. Das gibt's leider noch nicht auf Deutsch, wo er genau das schildert. Er kommt nämlich aus so einem Milieu, wo im Grunde er in diversen Pflegefamilien war und nie diese familiäre Geborgenheit hatte und stellt dann die These auf, das ist das Entscheidende auch für so eine Bildungsbiografie alles, was damit zusammenhängt und nicht, ob die Familie reich oder arm ist. Nur es fällt natürlich häufig zusammen, dass in unteren Schichten die Scheidungsrate auch viel höher ist und dann dementsprechend auch diese familiäre Situation.
Ja, also, oder die Zeit, die die Eltern aufwenden können, wenn ich zwei Jobs habe und viel arbeiten muss und beide Eltern arbeiten, ist natürlich ein anderer Zustand, als wenn eine Vollzeitstelle und eine Teilzeitstelle und dann noch genug Feierabend, um sich um die Kinder zu kümmern, vorhanden sind.
Genau.
Also wir sehen schon, das Thema ist ein großes und trotzdem interessiert es mich eben auch, was denken wir, was hat jetzt vielleicht dann doch mit dem Geschlecht zu tun? Warum werden jungen Männer dem starken Geschlecht zugeordnet oder werden sie das überhaupt noch? Frage an unsere Hörerinnen und Hörer. Mit Reinhard Winter, der Diplompädagoge, arbeitet in der Jungen- und Männerberatung, in der jungen Forschung sowie in der Qualifizierung auch von Lehrern und Fachkräften in der sozialen Arbeit zu jungen Themen. Und mit dem Schulleiter Markus Reinbold, er leitet ein Jungengymnasium in Mainz, hat aber auch in gemischten Klassen unterrichtet, Herr Winter. Kann man also überhaupt sagen, was den Jungs speziell als Jungs beim Erwachsenwerden Probleme bereitet?
Ja, das sind grob gesagt zwei Dinge. Das eine sind eben Männlichkeitsbilder, die wir schon angesprochen haben. Also die Leitlinie, die den Jungen mit in die Wiege gelegt wird. Du bist männlich, also musst du dich so oder so oder so entwickeln.
Das ist in die Wiege gelegt oder anerzogen?
Sozial in die Wiege gelegt, also anerzogen. Aber das fängt mit der Wiege eben an. Sobald wir wissen, da liegt ein Junge in der Wiege, reagieren wir oder handeln wir anders und gehen anders mit dem Jungen um. Und das hat was mit Männlichkeitsbildern zu tun, mit Vorstellungen, mit Zuschreibungen. Und daraus entwickeln sich dann Verhaltensweisen, die dann beobachtbar sind. Also man muss deshalb unterscheiden zwischen solchen Zuschreibungen und der Empirie, was einfach wahrnehmbar ist. Aber beides hängt natürlich miteinander zusammen. Und neben den Männlichkeitsbildern sind es eben auch körperliche oder körperlich angelegte Dinge. Das ist oft missverständlich, aber ein Faktor sind unterschiedliche Entwicklungszeiten. Wir sagen an manchen Stellen, dass die Jungen einen Entwicklungsnachsprung haben, weil im Durchschnitt die Mädchen im Vorsprung sind. Und das geht die Sprachentwicklung an, da sind die Jungen im Durchschnitt langsamer. Die Impulsregulation oder Impulskontrolle, da sind sie langsamer. Und im Pubertätsbeginn sind sie auch langsamer. Also das der Entwicklung sind die unterschiedlichen Entwicklungszeiten. Und dann kommt ab der Pubertät noch dazu, dass die Jungen eben mit einer riesigen Menge von dem männlichen Hormon oder dem Männlichkeitshormon Testosteron umgehen müssen und das integrieren müssen. Auch das ist einfach ein körperlicher Unterschied, der bestimmte Auswirkungen hat.
Wobei ich sagen muss, Mädchen haben auch in der Pubertät auch eine ganze Menge mitzumachen.
Allerdings, ja.
Das hat auch ganz schöne Auswirkungen.
Das ist ganz wichtig, was ich sage, weil diese schlichte Frage, wer hat es eigentlich besser oder wer ist schlimmer dran, die Mädchen oder die Jungen, die führt dann meistens in eine Ecke, die ziemlich schlicht und eigentlich dumm ist. Also deshalb sollte man die Frage eher vermeiden. Aber wenn wir jetzt auf die Jungen schauen, dann müssen wir sagen, okay, Jungen haben eben ihre Probleme. Und wenn wir dann auf die Mädchen schauen, müssen wir sagen, ja, Mädchen haben auch ihre Probleme, die sind ja auch nicht einfach glücklich in der Welt.
Und ich habe Sie nach Jungs gefragt, von daher haben Sie vollkommen recht, Herr Winter. Herr Reinbold, wie versucht das Williges-Gymnasium dieser Entwicklung, die jetzt gerade geschildert wurde, gerecht zu werden?
Ja, also wir versuchen einerseits die Stärken der Jungen zu stärken, aber nicht nur, sondern auch dann in die Bereiche zu gehen, die man jetzt nicht unbedingt Jungen zuschreibt, weil die ja auch ganz anders dann betrieben werden können in so einer Gruppe, wo nur Jungen drin sind, als wenn es beispielsweise eine gemischte Klasse gibt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ja. Man kann beobachten, wenn es zum Beispiel eine Theater-AG gibt, ne, und da sind jetzt Jungen und Mädchen dabei, dass, wie der Herr Winter gesagt hat, da gibt es ja bestimmte Rollenzuschreibungen, die Jungen dann erstmal die Mädchen arbeiten lassen, ne, und dann irgendwann vielleicht dazustoßen, um Dinge umzusetzen oder zu kritisieren. Wenn das aber nur Jungen sind, dann müssen die das wirklich auch selber machen, diese andere Arbeit und das ganze Projekt von Anfang an in die Hand nehmen.
Und trauen da die sich vielleicht auch ohne Mädchen mehr Gefühl zu zeigen?
Ja,
weil ich jetzt gerade an Theater denke.
Ja, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Problem, also Umgang mit Gefühlen, Emotionen zu zeigen. Das heißt ja nicht, dass die Jungen keine Emotionen haben oder Gefühle, aber damit umzugehen, zu reflektieren, zu äußern, darüber zu sprechen, das ist das Problem. Und da eben Wege zu finden, wie man, wie die Jungen die Emotionen auch rauslassen können oder damit umgehen können, das ist eben die Herausforderung jenseits der Förderung dessen, was man Jungen zuschreibt, was wir natürlich auch machen. Wir haben beispielsweise sozusagen einen Safe Space für Jungen, wo die auch mal die Körperlichkeit rauslassen können, eine sogenannte Raufpause, wo die unter Aufsicht in der Sport- und der Turnhalle dann mal ja, gegenseitig na, da kämpfen können, ohne dass es zu Verletzungen kommt meistens. Und das
wird die angenommen?
Wird auch angenommen, ja. Und es ist natürlich so, dass die Körperlichkeit, die äußert sich ja nicht nur im Sportunterricht, auf dem Soccerfeld, das wir haben, in dieser Raufpause, auch so mal bei Rangeleien und so weiter. Und natürlich ist es so, dass wir viele Kühlakkus auch haben im Kühlschrank, falls irgendeine Blessur da ist. Ich kriege das mit, wenn die dann ins Sekretariat kommen und verarztet werden müssen. Das ist aber in den seltensten Fällen wirklich Folge einer bösartigen Auseinandersetzung, sondern das passiert im Eifer des Gefechts, beim Fußballspielen oder sonst wie bei Rangeleien. Und das muss auch möglich sein, das auszuleben. Und ich glaube, das ist auch ein Manko in unserem Schulsystem, dass das tendenziell sofort unterbunden wird, sanktioniert wird und im Grunde Formate angeboten werden, die in bestimmten Entwicklungsphasen eben die Jungen nicht so abholen.
Also das Diskutieren, das Argumentieren, meinen Sie jetzt so?
Ja, und auch die Beispiel, die Aufmerksamkeitsspanne lässt ja generell nach, aber gerade, glaube ich, bei jungen Klassen merkt man das auch, dass wenn es nicht schnell genug weitergeht und kommt Unruhe auf und sich mal eine Viertelstunde auf eine Sache einzulassen, still zu sein, zu lesen, drüber nachzudenken, ist schon eine Herausforderung, weil man ja zunehmend diese TikTok-Videos und kurzen Schnipsel gewöhnt ist.
Also Beobachtungen vom Schulleiter Markus Reibold, Schulleiter einer jungen Schule. Hier zusammen unser Gast mit Diplompädagogen Autor Reinhard Winter und mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern unter der 0800 2254 2254 schaltet sich jetzt Andreas Mucher ins Gespräch ein. Herr Mucher, schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Sie sind ein Mann, waren ein Junge. Ein Thema für Sie, dieses
Jungs? Nein, für mich mehr das Thema aus beruflicher Sicht. Ich bin Lerntherapeut, mittlerweile 75, habe über 40 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Und meine Erfahrungen in der Lerntherapie sind, dass die Jungs, dass 2/3 der Kinder Jungs sind.
Die Sie als Therapeut betreuen, betreut haben.
Ja, oder noch betreue.
Okay, ach so.
Und meine These ist, dass die Jungs Frauen überversorgt und Männer unterversorgt sind in ihrer kindlichen Entwicklung. Und zwar immer noch, aber früher noch mehr.
Und was hat das Ihrer Meinung nach, was macht das mit den Jungs? Also
die haben weniger männliche Vorbilder. Die wachsen in erster Linie bei Frauen auf. Das Männerbild, das sie bekommen, wird durch die Frauen oft vermittelt, weil die Männer oder die Väter gar nicht da sind, sowohl im Kindergarten, in der Grundschule, zu Hause. Und ich glaube, dass Kinder einen Teil ihres geschlechtlichen Selbstbewusstseins, also Jungs männlich, Mädchen weiblich, auch im Zusammensein und im Lernen der Erwachsenen, gleichgeschlechtlichen Menschen sind. Und zum Lernen brauchen, und ich glaube, da braucht man da wird Selbstbewusstsein aufgebaut und ich glaube, zum Lernen braucht man viel Selbstbewusstsein, weil das Resultat oft nicht sicher ist, ob es richtig ist oder falsch, oder man muss Mut haben, sich neuen Aufgaben zu stellen. Und da, glaube ich, sind die Mädchen weiter, nicht nur körperlich, nicht nur durch die Erziehung, sondern ich glaube auch, weil die mehr Selbstbewusstsein haben, weil sie ja unter gleichgeschlechtlichen Erwachsenen aufgewachsen sind.
Interessante These, Herr Winter.
Ja, Wie würden Sie das vielen Dank, Herr Mucha. Das finde ich eine gute Wahrnehmung. Ist natürlich eine strukturelle Bedingung, die ist sogar schlechter geworden, muss man dazu sagen. Also in den Grundschulen hat sich innerhalb von 20 Jahren der Anteil der männlichen Lehrkräfte halbiert, also von 20% auf 10%. Also es sind tatsächlich wenige Männer und sehr, sehr viele Frauen. Und das macht was mit den Jungen. Ich glaube allerdings nicht, dass es den Jungen an Vorbildern fehlt, sondern sehr viele Frauen um sich herum zu haben, produziert zum einen geschlechtlich gesehen, also nur auf der geschlechtlichen Perspektive, dass man so eine gewisse Anspruchshaltung ans andere Geschlecht entwickelt als Junge, dass man, wenn man immer sieht, die Frauen kümmern sich um mich, sie sind fürsorglich und immer als Servicepersonal für mich da, dann übernehme ich das in mein Selbstbild und erwarte das vom Weiblichen, dass ich eben befürsorgt werde. Das ist das eine. Das zweite ist, es entwickelt sich so ein Vakuum, weil ich einfach keine Modelle habe, aus denen ich auswählen kann, das gefällt mir an dem Mann und an dem Mann ist das interessant und an dem Mann könnte ich das für das Männliche für mich rausziehen. Und in diesem Vakuum müssen die Jungen ja irgendwo einen Ersatz finden. Also die Frage, was Sie gesagt haben, Herr Mucha, die Frage, wo lerne ich, wie männlich geht in einer Gesellschaft, die sehr stark geschlechtlich strukturiert ist und sehr hohen Wert legt auf das Geschlechtliche. Also wie kriege ich da als Junge, der sich eben ins Männliche reinentwickeln muss und auch will, Anregungen oder wo bekomme ich da die Informationen? Und die kriegen sie von den Medien, deshalb sind die Jungen stärker auf Medien fixiert oder orientiert. Und die zweite Notlösung sind die Gleichaltrigen. Und beides transportiert eher reduzierte, traditionelle, stereotype Bilder. Und das ist das Problem für die Jungen.
Ja, wenn ich dazu auch was sagen darf. Ich würde da anknüpfen, weil Sie Mediennutzung auch gesagt haben und Medienkompetenz. Wir nehmen auch wahr, dass natürlich die digitalen Medien eine immer größere Rolle spielen. Wir haben ab Klasse 7 auch iPad-Klassen. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, die Kinder und Jugendlichen dazu anzuleiten, sinnvoll mit diesen Medien umzugehen und sie von der reinen Konsumhaltung wegzubringen, zu aktivem Handeln, ne? Denn das wollen wir ja. Wir wollen, dass die Selbstwirksamkeit spüren, selbstverantwortlich werden. Aber es ist ja insgesamt festzustellen, dass diese Konsumhaltung auch zunimmt, auch jetzt in dem ganzen Zusammenhang KI und so weiter, wo man ja alles dann abrufen kann, gar nicht mehr selber recherchieren muss. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung auch, die auf Jungen zukommt.
Vielleicht noch ein Schlenker dazu. Um mit den Medien vernünftig und reguliert umgehen zu können, muss ich meine Impulse regulieren können oder kontrollieren können. Also ich muss die Fähigkeit entwickeln, irgendwann selber auszuschalten oder zu spüren auch, oh, jetzt reicht's mir eigentlich, jetzt gehe ich woanders hin. Und wenn ich diese Fähigkeit nicht entwickeln konnte, also wie gesagt, die Jungen sind da etwas später entwickelt und bräuchten eigentlich in der frühen Kindheit mehr Unterstützung drin, ihre Impulsregulation dann gut zu entwickeln. Und wenn man sie da alleine lässt, auch weil man denkt, impulsiv das Verhalten ist doch irgendwie auch männlich, ja, wenn der rumschreit und sagt, was er will, das ist Anerkennung, männlich, dann wird eben den Jungen ein Entwicklungsdefizit nicht ausgeglichen und sie bleiben irgendwo hängen im Durchschnitt. Ja. Man muss immer so sagen, also die Jungen sind da auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich, aber im Durchschnittergebnis kommt eben raus, dass Jungen eher Probleme haben in der Impulsregulation und deshalb landen sie zum Teil auch bei den Lerntherapeuten oder überhaupt den Verhaltenstherapeuten, weil das eben die auffällig ist, die ihnen nachher individuell aufs Brot geschmiert wird, obwohl sie eigentlich nicht persönlich dafür verantwortlich sind.
Herr Mucha, wie sind Sie denn, also gerade weil das ja alles so bestätigt wurde, was Sie auch beobachtet haben, wie sind Sie in der Lerntherapie? Dann gut, da ging es dann um das Fach, um das Lesekompetenz zum Beispiel aufholen oder sowas. Aber dieses männlich, weil die Jungs, konnten Sie sich darum kümmern in irgendeiner Form? Denn Sie waren dann ja einer der wenigen Männer in der Umgebung.
Ja, und das ist schon mal ein Vorteil, wenn da so ein älterer Mann sitzt, der mit denen spielt, und ich arbeite vor allen Dingen spielerisch in dem Bereich, um auch das Selbstbewusstsein und auch das Fehlerorientierte abzubauen. Und ich fange nur an mit der Lerntherapie, wenn ich vorher beide Elternteile kennenlerne. Auch wenn Eltern getrennt sind, bekommen sie entweder gemeinsame oder getrennte Termine. Und meine Erfahrung ist, dass den Vätern oft gar nicht klar ist, was sie in meinen Augen für eine wichtige Funktion haben für ihre Söhne gerade. Nicht nur, aber besonders für ihre Söhne. Und als Beispiel zum Beispiel, ich rate den Eltern, in diesem Bereich zu Hause nicht zu üben, weil das Familienprobleme aufwirft von der Dynamik her. Und LRS-Kinder haben ja große Probleme.
Lese-Rechtschreibschwäche.
Im Lesen, für die ist Lesen oft ein rotes Tuch. Und wenn da geübt wird zu Hause, da wird immer wieder in der Wunde oder muss das Kind mit diesem roten Tuch klarkommen. Und meine Empfehlung ist grundsätzlich, dass Väter den Jungen oder den Kindern abends im Bett was vorlesen. Und meine Erfahrung ist, und die sind begrenzt, aber die wird immer wieder bestätigt, wenn Väter das machen und der Junge das Lesen nur als Geschenk erlebt von Papa und er liegt bei Papa, er riecht Papa, er fühlt Papa, er hört die Stimme, er bekommt mit, Lesen kann Spaß machen, dann wird aus dem roten Tuch Lesen ein rosa Tuch. Mhm. Und dann fängt das Kind erst an, wirklich selbst zu lesen, weil es aussieht, wie toll das Papa macht.
Ja.
Und ich merke das auch an meinen Enkelkindern, wenn der Vater da ist, wie wichtig er als Teil ist. Viele Jungs erleben oder Kinder erleben den Vater oft als Onkel, der höchstens mal am Wochenende Zeit hat oder abends kommt. Und die ganze Last und der ganze Stress, auch der Schulstress, liegt auf den Schultern der Mutter. Und,
also dringende Empfehlung von unserem Hörer Andreas Mucha an alle Väter, die jetzt heute zuhören, auch mal einfach durch das Beispiel, ich lese mit dir ein Buch, ich lese dir vor, das Schöne eben an diesem Lesen zu demonstrieren. Ja. Herr Mucha, danke schön für Ihren Anruf.
Einen Moment, noch was richtigstellen. Nicht, ich lese mit dir, sondern
ich lese dir vor. Ich lese dir vor, genau. Ich habe mich noch verbessert, denn das haben Sie betont, genau.
Ja.
Herr Mucha, danke schön für den Anruf.
Alles Gute und ein schönes Wochenende.
Ein schönes Wochenende wünsche ich auch und begrüße Max Voss am Telefon. Herr Voss, guten Tag.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Wie stehen Sie zu diesem Thema, das wir heute besprechen? Männlich und benachteiligt? Fragezeichen?
Ich habe den Namen extra aufgeschrieben. Herr Mucha, ne?
Ja, Herr Mucha, genau, unser letzter Hörer. Mhm.
Ja, Wahnsinn. Also, was der gesagt hat, das spricht Bände. Also wirklich.
Mhm.
Ich hatte leider den Vater dann nicht mehr, der mir vorlesen konnte, weil der verstorben ist. Aber ich hatte das, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Das kann ich verstehen. Am Telefon in einer Sendung ist man ja nicht jeden Tag. Herr Voss, aber Sie fangen wunderbar an, also von daher versuchen Sie es.
Und schön, dass Sie sagen können, das ist schon mal ein...
Haben wir auch gleich zum Thema was, ne? Mhm, Aufregung zugeben.
Ja, auf jeden Fall. Und das irgendwie die Schulzeit so, ich war immer... bin sehr sensibel und gerade, ich bin jetzt 40 Jahre alt und als ich in den 90ern zur Schule gegangen bin, war das halt, das war eine taffe Zeit, ne? Weil ich mich einfach, mich immer auch zu den Mädchen eher hingezogen gefühlt habe, weil die einfach mich mehr verstanden haben wahrscheinlich. Mhm. Ne?
Ja.
Und die Jungs halt eher die waren, die so draufgängerisch und wie das halt so ist, Fußball und so, und ich war dann immer eher in der anderen Ecke, aber war ja trotzdem Junge.
Und wie sind Sie damit zurechtgekommen? Konnten Sie sich da an irgendjemanden wenden? Hatten Sie da Lehrer, Vater? Nee, Vater war früh verstorben, haben Sie gesagt.
Ja, also ich hatte immer das Glück, dass ich tatsächlich Lehrerinnen hatte, die mich teilweise, also immer so vereinzelt, die mich gesehen haben und mir mich begleitet haben und mich unterstützt haben. So. Und aber andererseits, wie der Hörer eben meinte, die Lehrer, die ich hatte, die waren tatsächlich gnadenlos mit mir.
Weil Sie eben in das Jungenbild nicht reingepasst haben, ne? Herr Winter, wir haben ja jetzt so Bilder gemalt und hier Schulleiter Reibold hat ja auch gesagt, Raufpause, da hätte jetzt Herr Voss wenig mit anfangen können.
Ja, genau, das ist auch schön, Herr Voss, dass Sie anrufen und dass Sie den Beitrag mitbringen. Ich halte es immer für ganz wichtig, dass wir eben, wenn wir auf Jungen schauen, dass wir dann nicht in stereotype Bilder verfallen, dass eben die Jungen so sind. Und dazu noch, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Männer in der Pädagogik, dann braucht es auch eine bestimmte Qualität dieser Männer. So wie Sie die jetzt geschildert haben, könnte man auf solche Männer wahrscheinlich verzichten, die eher in die stereotype Ecke passen oder dann versuchen noch, die Jungen in stereotype Bilder zu bringen. Was vielleicht ganz gut passt, wir versuchen immer, die Gruppe der Jungen nicht homogen zu sehen, sondern als auch wieder jeweils eine große Bandbreite da wahrzunehmen. Und dann stellen wir fest, wenn man eine größere Gruppe von Jungen hat, also sehr viele dann immer wieder im Bild hat, dann stellt man fest, dass vielleicht eher ein kleinerer Teil eher sich so verhält, wie wir es stereotyp von Jungen erwarten. Mhm. Ein anderer kleiner Teil, anderes Viertel etwa, verhält sich aber ganz anders oder ist auch ganz anders drauf, sind vielleicht eher feinere Jungen oder philosophisch orientierte Jungen oder empfindsamere Jungen. Und dazwischen gibt es eine große Menge, etwa die Hälfte, würde ich so schätzen, etwa die Hälfte, die so Wechselwähler sind. Die haben eben diese Seiten und jene Seiten. Und gerade deshalb ist es wichtig, auch die andere Seite immer zu entwickeln, zu unterstützen, zu fördern. Und da finde ich es ganz wichtig, wenn wir solche Angebote machen, wie zum Beispiel Rangeln und Raufen oder Fußball spielen, egal eigentlich was also zunächst ein stereotyp männliches Angebot ist, dass wir vorne und hinten immer Erweiterungen einbauen. Also zum Beispiel, dass wir hinterher fragen, wie haben wir eigentlich kooperiert? Wie haben wir zusammen gespielt? Oder wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Und benenn es mal. Oder wir brauchen eine Massage, also massieren wir uns gegenseitig. Lauter Dinge, die im Stereotypenbild nicht drin sind, aber das Männliche eben breit erweitern. Und damit geben wir diesen Jungen auch Raum auch oder Respekt und Akzeptanz, die in diese stereotype Vorstellungen nicht so passen.
Mhm. Also ich habe ja, darf ich noch was sagen?
Natürlich,
ja,
Herr Voss.
Also ich hatte das große Glück, ich war auf einer Montessori-Schule hier in Hamburg. Und dann war ich, also in meiner Erinnerung, ich war dann auch der Erste, der einen Sitzball bekommen hat, weil ich natürlich in Bewegung bin.
Ja.
So, und da hatten wir dann auch einen Klassenlehrer und eine Klassenlehrerin und es war eine tolle Truppe, also es war wirklich, und dann hatten wir noch zwei Jungs tatsächlich mit Behinderung, die waren im Rollstuhl. Es war es war in den 90ern, ne? Inklusion wurde da gemacht, so, oder haben wir gelebt. Und es war, also da habe ich mich wirklich wohlgefühlt und da war auch nichts falsch, nichts irgendwie, das war alles gut. Und danach auf der weiterführenden Schule, dann ging es halt los. Ne?
Ja.
So, und dann
das gerade in der Pubertät dann.
So, und dann wurde ich noch von meiner Herde getrennt, also von meinen Mitschülern, mit denen ich da, von den Jungs tatsächlich, weil die sind aufs Gymnasium und ich bin auf die Realschule. So, und dann, aber auf der gleichen Schule waren wir. So, und dann aber trotzdem, dann war ich halt nicht mehr bei denen. So, und das war meine.
Ja, und in Realschulen ist das Klima oft rauer, muss man sagen, in der Hauptschule oder Gesamtschule dann oft noch rauer. Ich bin selber in der Hauptschule gewesen, deshalb kann ich das gut.
Die Schule, wo ich war, da gab es Hauptschule, Realschule, Gymnasium, da war alles zusammen. Mhm. Wir hatten 1600 SchülerInnen. So. Und das war halt, also da gab es alles und man wusste genau, wo was ist. Ne?
Aber Sie schildern sehr schön, also diese unterschiedlichen auch Phasen gerade einer solchen Entwicklung, Herr Voss. Dankeschön für
sehr
diese
gerne.
Einblicke. Und
vielen Dank.
Und Sie klingen überhaupt nicht mehr aufgeregt. Also man kann auch.
Ja, das war kurz weg, jetzt ist wieder da, aber
nein,
Dankeschön.
Sie haben es überwunden, war wunderbar, was Sie uns gesagt haben. Vielen Dank, alles dass klar. Sie den Mut gefasst haben hier im Deutschlandfunk Kultur. Unsere Sendung heute für Sie zum Mitmachen sozusagen, zum Anrufen oder auch E-Mail schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat Brigitte Neuhaus-Hohmann Hofschen gemacht. Aus Bremen schreibt sie uns und sagt, mich interessiert, wie viele Frauen an der jungen Schule in Mainz beschäftigt sind und in welchen Funktionen, als Lehrkräfte, im Schulsekretariat, als Reinigungskräfte und welche Auswirkungen hat das auf Schüler? Geht direkt an Sie, Herr Reinbold.
Ja, eine gute Frage, denn also was das Kollegium betrifft, ist das ungefähr halbe halbe. Was aber nicht bedeutet, dass das typisch ist, denn in vielen Kollegien sind die Frauen auch schon in der Mehrzahl, auch an Gymnasien. Bei uns also, wie gesagt, 50-50, was die Sekretärinnen betrifft. Deswegen sage ich das so, das sind ausschließlich Frauen. Da haben wir drei und so als Hintergrund, als wir eine Sekretärstelle ausgeschrieben hatten, haben sich 39 Personen beworben. Davon waren, glaube ich, 3 oder 4 Männer. Mhm. Ja, und das heißt, das ist natürlich auch noch ein Berufsbild, das ganz stark in Frauenhand ist, aus bestimmten Gründen. Und Reinigungspersonal, Männer und Frauen, natürlich auch mehr Frauen. Und 2 Hausmeister, das sind Männer.
Ja, ja. Auch typisch, glaube ich, ja. Ne? Hausmeister sind Männer. Und jetzt fragte Frau Neuhaus-Hofschen ja, welche Auswirkungen hat das auf die Schüler? Wie gibt es dazu Themen? Also merken Sie das? Wie gerade auch Lehrerinnen dann ja? Also
ja, also das ist natürlich auch wieder ganz individuell verschieden. Ne? Man kann nicht sagen, die Lehrerinnen und die Lehrer. Aber tendenziell ist es, glaube ich, da auch gut. Darauf hatte der Herr Winter ja auch hingewiesen und andere in der Sendung, männliche Bezugspersonen, männliche Vorbilder. Und da spielen Lehrer natürlich auch eine große Rolle, weil, wie schon gesagt wurde, natürlich in der Kita, in Grundschulen und so weiter fast ausschließlich Frauen dann als Bezugspersonen begegnen, ist es schon wichtig, dass Schüler auch männliche Lehrkräfte dann auch haben und erleben in verschiedenen Formaten.
Aber die Frauen, die Lehrerinnen an ihrer Schule gehen genauso in die intensive Beziehung. Und,
genau, ne? Also die sind genauso dabei bei diesen Formaten, die wir haben, beispielsweise das Get Out. Das ist so ein Format in der 9. Klasse, wo die Schüler dann rausgehen in die Natur und sich dann eine Woche durchschlagen müssen mit Landkarte und einen gewissen Betrag zur Verfügung, um einzukaufen, ein Zelt zu bauen und so weiter. Also so ein Gemeinschaftserlebnis, erlebnispädagogischer Art. Und da sind genauso natürlich auch Lehrerinnen dabei, ne, auf den Fahrten, auch bei diesen Aktionen. Aber es gibt auch spezielle Formate, wie beispielsweise diese Vater-Sohn-Kanu-Touren. Da wird genau auf das abgehoben, was ja der Anrufer eben auch angesprochen hatte. Jetzt muss ich mal gucken, der Herr Mucha auch.
Mucha war das
also
wieder.
Die Vater-Sohn-Schiene auch zu bedienen, also diesen Kontakt aufzubauen, wo dann einen Tag Väter mit ihren Söhnen im Kanu zusammen sind sich erleben und sich unterhalten und eine gemeinsame Aktion machen. Insofern, ja, das spielt natürlich eine Rolle, auch da die Geschlechterfrage, aber ich glaube, es ist auch wichtig für Jungen, dass die jetzt nicht nur männliche Bezugspersonen haben, sondern auch weibliche Lehrkräfte natürlich haben.
Ja, das wollte
haben,
ich gerade sagen. Die Frauen sind nicht schädlich für die Jungen, sondern natürlich ähnlich wichtig, nur eben, dass es statistisch den Überhang gibt, das ist eher das Problem. Ja. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, besser eine kompetente Frau als ein inkompetenter Mann als Lehrkraft. Also es liegt jetzt nicht am Geschlecht per se, dass es deshalb gut ist für die Jungen.
Sagt Reinhard Winter hier, Diplompädagoge und davor Markus Reibold, Schulleiter eben aus Mainz, auf die Frage eben direkt auch nach seiner Schule. Ich begrüße am Telefon unter der 0800 225 4224 Anna Bregner. Schönen guten Tag, Frau Bregner.
Frau Bregner, danke.
Sie kommen jetzt endlich mal als Frau zu Wort. Das haben nämlich, wir merken an diesem Thema doch viele Männer, die sich melden.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Deswegen traue ich mich jetzt auch, obwohl auch ich ein bisschen aufgeregt bin, muss ich sagen. Also, der Titel Ihrer Sendung ist gleichzeitig der Titel meiner Abschlussarbeit zur Entwicklerpädagogin. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin und habe dann, nachdem ich 10 Jahre gearbeitet habe und eigene Kinder bekommen habe, eine Ausbildung zur Entwicklerpädagogin gemacht. Das ist eine Frühpädagogik, die sich bemüht, die Welt ein bisschen durch die Augen der Kinder anzusehen. Und da habe ich viel Handwerkszeug bekommen. Ich muss vielleicht vorschalten, ich bin mit 3 Brüdern aufgewachsen und habe 3 Söhne bekommen, keine Schwestern, keine Töchter. Insofern ist vielleicht auch das ist nicht so ungewöhnlich, dass ich mich für dieses Thema besonders interessiert habe. Ich wollte gleich sagen, also was mir jetzt aufgefallen ist in der Diskussion, es geht immer wieder um die männlichen Vorbilder, die wichtig für Jungs sind. Ja. Und das finde ich ganz genau auch. Allerdings denke ich, dass das Umgekehrte vielleicht ein bisschen wenig gesehen wird, dass nämlich Männer tatsächlich Jungs auch besser verstehen. Also sie sind einerseits Vorbild wichtig, aber sie verstehen eben die Jungen auch besser. Das ist mir wirklich sehr oft aufgefallen, auch schon bei meinen eigenen Jungen und ihrem Vater. Also zum Beispiel das Interesse an Waffen. Ja, ich glaube, die meisten Jungsmütter wissen, wovon ich spreche. Wir hatten, als wir Jungs bekommen haben, von Anfang an gesagt, unsere Jungen werden keine Waffen bekommen, weil uns das wichtig ist. Und dann beißen sie sich eben eine Waffe in ihr Knäckebrot. Das fängt einfach an. Man kommt nicht drum rum. Und mich hat es unglaublich irritiert. Mein Mann hatte von Anfang an großes Verständnis dafür und ist mit meinen Söhnen einfach ins Gespräch gegangen, hat also schon relativ bald mit ihnen auch über die Technik von Waffen und solchen Sachen einfach gesprochen und das Interesse aufgegriffen und nicht nur negativ bewertet, ja. Und parallel dazu kann man dann auch darüber sprechen, inwiefern Waffen gefährlich sind und Unheil anrichten und Kriege und so weiter. Wenn man aber sofort so einen Stopp einsetzt, dann fühlen sich da Jungs auch nicht gesehen. Ja, in diesem Bedürfnis. Und wir wissen, Kinder sehen und verstehen ist die absolute Basis für Kontakt. Und Kontakt ist die Basis für Erziehung. Also das ist das, was ich noch so ein bisschen einbringen wollte als Beispiel.
Also der schnelle Stopp, der sonst vielleicht reingehauen wird, Herr Reibold als Schulleiter, der wird bei Ihnen wahrscheinlich ja umgangen, oder? Wenn Jungs mit Themen kommen, dann wird das erstmal angenommen?
Ja, und weil die Frau Breckner eben gerade auf diese Wichtigkeit des Aufbaus von Beziehungen angespielt hat. Das stimmt. Deswegen wollen wir auch stärker in Richtung einer beziehungsorientierten Pädagogik gehen, was natürlich Folgen auch hat für nicht nur für den Unterricht selber, sondern auch für außerunterrichtliche Formate, aber auch für den Unterricht, dass man eben tendenziell auch mal abweicht von diesem 45-Minuten-Raster, wo man dann irgendwie in so einem Format gefangen ist, in Projektarbeit verstärkt, ne, Portfolioarbeiten statt Klassenarbeiten und so weiter. Da gibt es ja eine ganze Bandbreite, wo man eben gerade diese Beziehung auch der Schüler untereinander oder Schüler und Lehrkraft stärker noch in den Blick nehmen kann. Und natürlich haben wir auch speziell Personal und auch eine Infrastruktur, sage ich mal, wie wir dann mit Problemen, wenn sie denn auftauchen, umgehen. Wir haben ein Krisenteam, wir haben eine Schulseelsorge, die ganz wichtig ist und versiert und sich dann auch dieser Probleme annimmt. Da sind wir, glaube ich, sehr kompetent, was nicht heißt, dass wir für alles sofort dann auch eine Lösung haben. Denn das Wichtige ist, das klang vorhin auch an, dass die Schüler sich auch mitteilen, dass wir manches überhaupt erstmal erfahren müssen, ne, was so schlummert. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man signalisiert als Schule, dass wir zuhören, dass wir Dinge wahrnehmen und dass wir auch nicht nur bereit sind, sondern kompetent auch mit diesen Problemen dann auch umzugehen.
Vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, was Frau Breckner ja ganz richtig, finde ich, und wichtig gesagt hat, ist diese Verknüpfung mit Bewertung, also dass wir bestimmtes Verhalten mit positiv oder negativ bewerten. Und natürlich bewerten wir immer auch aus unserem geschlechtlich Sein oder geschlechtlich geworden Sein heraus. Und wenn ich das eben aus der weiblichen Perspektive, das Kämpfen und die Aggression eher als was Problematisches bezeichne, dann bewerte ich das auch und dann will ich lieber nicht, dass mein Sohn Peng-Peng macht oder in Stock nimmt und fechten möchte. Und der nächste Schritt, das haben Sie auch, finde ich, sehr präzise gesagt, geht eigentlich, wenn wir darüber rauswachsen oder darüber rauskommen, dass wir verstehen, wenn die Peng-Peng machen, dann wollen die nicht sich gegenseitig töten oder sie wollen nicht mich wirklich mir wehtun, die wollen nicht, sich auch nicht untereinander wehtun, sondern es geht um was anderes, nämlich um die Integration von Aggression, sagen wir, oder bestimmten Formen von Aggression, selbstbehauptende Aggression, assertive Aggression nennen wir das fachlich. Und das kann eben kultiviert werden über das Spielen mit solchen Dingen. Also die Kinder nehmen wahr, schon früh zum Männlichsein gehört eben die Konkurrenz und der Kampf mit dazu. Und die Frage des Jungen ist, wie kann ich das gut leben? Also die Jungen wollen nicht böse sein, sondern wie kann ich das gut in die Welt bringen? Und da sind Spielebenen oder Spielmedien eben eine sehr gute Form. Und dieses Peng-Peng-Spielen oder Schießen ist eben eine Form, wie die Jungen ihre aggressiven Impulse auch integrieren können. Und das gilt erst zu verstehen und dann, das ist so der pädagogische Schritt für die Eltern, aber auch in Kindergarten, in Schule, und dann überlegen, wie wollen wir das denn, dass die spielen und nicht einfach verbieten. Immer wenn wir es verbieten, schieben wir sie praktisch ab in traditionelle Bilder oder in Medien und dann spielen sie eben auch das Traditionelle. Wenn wir sie drin unterstützen, dass ihre Aggression auf eine qualifizierte, gute, kultivierte Weise in die Welt zu bringen, dann haben die Jungen eben was davon.
Ein wichtiges Thema hier in unserer Sendung über männlich und benachteiligt, Herausforderungen für Jungen. Dankeschön an unsere Hörerin Anna Bregner. Dankeschön für Ihren Anruf. Unser Hörer Andreas Rother ist am Telefon. Herr Rother, schönen guten Tag. Sie warten schon eine ganze Weile. Ich danke dafür und bin gespannt, was Sie zum Thema beitragen wollen.
Ja, guten Morgen. Ich bin 58 Jahre, bin Vater von einem 27-jährigen Sohn. Und die Benachteiligung oder die Position von Männern oder Jungs im Allgemeinen, ich habe dem...
Sie zweifeln daran an der Benachteiligung oder was höre ich so raus? Einen leichten Zweifel?
Was ich sagen wollte, mein Sohn hat noch eine Schwester. Also ich bin, nach der Trennung hat die Mutter von meinem Sohn noch eine Tochter bekommen und die Sophia, die ist jetzt mit 20 Jahren letztes Jahr schon ausgezogen, hat schon eine eigene Wohnung in Frankfurt und mein Sohn ist aber noch bei der Mutter zu Hause und studiert. Weil er auch da einen geschützten Rahmen hat und sich da auf das Studium konzentrieren kann. Aber was ich auch mitteilen wollte, ist, ich arbeite seit knapp 20 Jahren für eine evangelische Behindertenhilfe. Und wir hatten einen Vorredner oder eine Vorrednerin hatte das gesagt mit der Geschlechterumwandlung. Also ich erlebe das bei mir auf der Arbeit, habe das jetzt schon mehrmals erlebt, dass auch Frauen oder Männer oder gerade Frauen sich dem anderen Geschlecht zugehörig gefühlt haben und dann auch eine Umwandlung machen.
Ja, Herr Rothers, sind Sie noch da?
Ist abgerissen. Da würde ich so lange was sagen zu dem Auszugthema, weil ich das ganz interessant finde. Das ist ja sowas wie der letzte Schritt ins Erwachsenenleben. Und es ist statistisch tatsächlich so, dass die jungen Männer später das Elternhaus verlassen als die Mädchen. Da gibt es natürlich auch die Zeitverzögerung oder den Entwicklungsnachsprung als Thema. Die Jungen sind einfach später dran. Oder auch in der Schule werden die Jungen häufiger nicht versetzt als Mädchen. Und das macht natürlich was mit dem Alter, wo man dann auszieht. Aber die andere Seite ist eben, dass für viele junge Männer das Leben zu Hause viel zu gemütlich ist. Also sie werden zu viel befürsorgt. Es ist sehr bequem dort. Und sie sind oft nicht so richtig alltagstauglich, also was ihre Selbstfürsorge angeht und das Selbstversorgen können, das Essen, die Kleidung machen und so. Und dann bleibt man natürlich lieber zu Hause, wo man es bequem hat, wo einem alles abgenommen wird.
Und ist das zu beobachten, dass das tatsächlich junge Männer eher betrifft als junge Frauen, weil die lassen sich ja durchaus auch gern verwöhnen.
Natürlich, aber das wird ihnen weniger erlaubt, im Durchschnitt. Auch familiär natürlich sehr unterschiedlich, aber im Durchschnitt ist weniger erlaubt. Da wird den Mädchen schneller gesagt, jetzt kümmere dich um dich selber. Oder du kannst es ja, du bist ja ein Mädchen, koch selber. Also so etwas, diese schlichten, traditionellen Botschaften, die schwingen da durchaus noch mit.
Ja. Herr Rother, sind Sie wieder bei uns?
Ja, ich bin noch bei Ihnen.
Okay,
ich habe eben mitgehört.
Also das Thema, mit dem Sie eingestiegen sind, also die Unterschiedlichkeit eben der beiden Kinder, die Sie also jetzt als Erwachsene erleben, wurde hier quasi bestätigt. Sie haben eben noch ein anderes Thema angeschnitten, nämlich also wenn eine Geschlechtsumwandlung zum Beispiel vorgenommen wird. Und wollten Sie da noch eine Frage anhängen, weil da waren Sie dann plötzlich weg.
Eigentlich die Frage, wie ich mich, es ist dann als Beispiel eine junge Frau bei uns in der Arbeitsgruppe von der Behindertenwerkstatt. Sie sieht weiblich aus, aber sie, mir wurde dann jetzt, oder ich habe das dann halt mitbekommen auf der Arbeit, dass sie mit einem männlichen Namen oder mit einem männlichen Nachnamen angesprochen werden will. Und, aber ich will das jetzt auch nicht so vertiefen mit der Geschlechtsumwandlung. Also, ja, was ich jetzt nochmal sage, Was ich nochmal sagen wollte, ist mit meinem Sohn, also mit der Natürlich bin ich als Vater von einem Sohn interessiert, dass er sich ins Leben stürzt, dass er so mehr oder weniger auszieht und auf eigenen Beinen steht. Aber wenn er jetzt in seinem Studium, er studiert Umweltingenieurswesen, wenn er da
gehen Sie denn ins Gespräch mit Ihrem Sohn dabei darüber? Also auch über das, was Sie da bewegt?
Er hat mir den Vorwurf gemacht vor 1-2 Jahren, dass ich, weil wir seit 20 Jahren getrennt sind, dass meine Vaterfigur zum Teil gefehlt hat in seiner Entwicklung. Das hat er mir schon mal als Vorwurf gemacht, dass wir da ein Dreiergespräch mit einem Therapeuten oder mit einem Psychologen machen, damit er das irgendwie aufarbeiten kann, dass ich zu wenig Einfluss hatte auf seine Entwicklung, weil wir uns halt getrennt hatten, die Mutter und ich, im Alter von, wie er 4 oder 5 Jahre alt war, ja.
Ja, aber das eben anzusprechen ist ja eben auch ein mutiger Schritt, dann sowohl von Ihrem Sohn als von Ihnen sich dem zu stellen. Herr Rothaas, Dankeschön für Ihren Anruf.
Ja, bitteschön, ja.
Vielen Dank.
Ja, gerne. Ich wünsche Ihnen noch, also allen Zuhörern und Sprechern wünsche ich noch einen angenehmen Samstagvormittag.
Ja, das wünsche ich mir auch. Dankeschön, Herr Rothaas. Ich verlese mal die E-Mail von Friederike Binder aus Dornbach in der Schweiz, schreibt sie uns. Ich bin Mutter zweier Buben, 9 und 11, geholfen. Und ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Männerthemen. Geholfen hat mir ein Büchlein von Markus Teunert. Das ist für erwachsene Männer geschrieben. Was mir auffällt, ist, dass die Schule im Alltag einerseits nicht auf den Bewegungsbedarf von Jungs reagiert, aber auch das soziale Miteinander nicht reflektiert wird. In der Schule ist es cool, in Klammern zwischen den Jungs, möglichst böse miteinander zu reagieren. Die Jungs machen sich untereinander fertig. Man macht sich lustig, beschimpft sich als schwul und als Mädchen, ist natürlich auch ein Schimpfwort. Da gibt es kaum Alternativen. Gibt es eigentlich Infos für Eltern, für mich als Mutter, Broschüren, Autoren, die das Mannwerden reflektiert und kindgerecht darstellen und oder wie ich letztlich meine Erziehung unmittelbar gestalten kann. Zudem ist es schwierig, Kinderliteratur zu finden, schreibt sie noch am Schluss, die Jungs anspricht, die ein modernes, reflektiertes Jungsbild vermitteln. Aber vielleicht jetzt nochmal die Informationen, die man als Mutter, die Mutter gerne hätte. Herr Winter, da können Sie doch sicherlich...
Ich bin da sehr befangen und empfehle natürlich am ehesten meine Bücher.
Die hatte ich, glaube ich, eben auch genannt, ne? Praxisbuch für Jungen in der Schule, genau, von Reinhard Winter, also vielleicht.
Ja, oder, also in dem Fall würde ich eher dann sagen, Jungen brauchen klare Ansagen, weil da eigentlich genau das thematisiert wird, welche Bedürfnisse entstehen bei den Jungen und wie können wir als Eltern angemessen darauf reagieren oder damit umgehen, eben auch mit diesen Themen, was die Frau Binder anspricht, die Kultur unter Jungen. Wenn die Kultur unter Jungen so problematisch ist, ist das für mich immer ein Zeichen dafür, dass die Jungen alleingelassen wurden in der Entwicklung der Kultur. Also sich auf den Arm nehmen oder sich ein bisschen so zu frotzeln und so, kann ja auch durchaus lustvoll sein. Aber es gehört eben mit zu dieser kulturellen Entwicklung dazu, zu merken, wann ich überzogen habe. Also wann tut es dem anderen wirklich weh? Und dann auch damit umzugehen, wenn ich die Grenze überschritten habe, sowas. Oder wenn es monokulturell wird, also wenn Jungen untereinander ständig nur am Rangeln raufen, am Konkurrieren sind, sich abwerten, sich entwerten oder Mädchen und Frauen abwerten, entwerten, dann brauchen sie unbedingt Unterstützung. Und wenn das eben so wahrgenommen wird, ja, dass es praktisch nur noch pur monokulturell negativ ist, dann muss dringend interveniert werden.
Ja, vielleicht kann ich auch noch mich da einklinken,
bitte,
weil Sie ja das auch auf die Schule bezogen haben, Frau Binder. Natürlich muss die Schule dann auch auf solche Entwicklungen reagieren und kann das ja nicht treiben lassen. Und da gibt es ja auch verschiedene Formate. Wir haben beispielsweise das Programm Gemeinsam Klasse sein, wo die Schüler dann wirklich mehrere Tage zu Beginn der 5. Klasse dann auch erstens zusammenwachsen sollen als Klasse, aber dann auch lernen, wie geht man mit Konflikten um, mit Mobbingfällen auch. Ne? Wie reagiert dann die Mehrheit der Klasse auf solche Fälle und schaut nicht weg. Und dann haben wir schulintern noch Streitschlichter. Das heißt, dass ältere Schüler versuchen zunächst mal Konflikte auf der Schülerebene zu lösen von jüngeren Schülern, bevor das überhaupt dann an Stufenleiter oder Schulleitung geht. Und damit haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, natürlich gibt es solche Konflikte. Es gibt auch an jeder Schule mehr oder weniger Fälle von Mobbing. Aber es wäre dann schon Aufgabe der Schule, zu sehen, welchen Weg man gehen kann, um damit umzugehen.
Ich glaube, unser Hörer Max Wöschler interessiert sich auch für dieses Thema in diese Richtung gehend. Herr Wöschler, schönen guten Tag. Sie haben angerufen oder Sie sind in der Leitung. Schönen guten Tag.
Ich bin in der Leitung, genau. Guten Morgen, moin zusammen. Und zwar wurde ja vorhin schon mal das Thema Rangeln und Raufen als sehr positiv angesprochen im schulischen Zusammenhang. Jetzt ist es natürlich so, dass auch im schulischen Leben das auch immer mal wieder über die Stränge schlägt, im Sinne von, ja, dass sich halt zwei oder mehrere anfangen zu prügeln. Mhm. Und jetzt haben Sie gerade eben schon das Thema Streitschlichtung gesagt, dass man das so an ältere Schüler abgeben kann, das Ganze. Wie ist es denn aber, wenn tatsächlich ein Konzept an der Schule einfach fehlt? Und ich bin zum Beispiel nicht damit zufrieden, wenn die Schüler einfach nur bestraft werden im Sinne von Schulausschluss, weil sie irgendwie den Schulfrieden gestört haben oder
so. Ich glaube,
so.
Sie sind auch Lehrer, Sie haben selber auch Erfahrung.
Genau, ja. Ich bin ja allerdings noch ganz neu in dem Beruf und ich finde, in unserer Ausbildung haben wir halt rein gar nichts dazu gelernt und ich bin jetzt Vertrauenslehrer geworden und ja, fange aber irgendwo auf der untersten Stufe an.
Das ist, finde ich, auch nochmal, also würde ich gerne ganz kurz hier einschieben, was mich wirklich auch interessieren würde, weil Sie gerade sagen, ich bin ein junger Lehrer und in meiner Ausbildung ist das Thema einfach nicht vorhanden. Das, so haben Sie es doch eben gesagt, ne?
Genau, absolut.
Herr Wöschler, okay. Ja. Herr Winter, da hätte sich doch aber schon, oder auch Herr Reibold, das ist doch eigentlich ein...
Das ist ein hanebüchenes Defizit. Also das darf eigentlich nicht sein, aber es ist tatsächlich die Regel, dass die Lehrerinnen und Lehrer in der ganzen Ausbildung niemals mit Geschlechterthemen zu tun haben, auch nicht mit der Frage, wie gehe ich in Beziehung mit Jungen, mit Mädchen, ohne Stereotyp zu werden, aber dass es eben da Unterschiede gibt. Das wird vernachlässigt. Ich glaube, dass es eher auch eine bewusste Strategie ist, dass man denkt, wenn man die Geschlechterthemen übergeht, dass sie dann verschwinden. Aber in der Praxis tauchen die dann eben ganz schnell auf und damit sind dann die, vor allem auch die jungen Lehrerinnen und Lehrer, eher alleine gelassen. Das ist ein großes Ausbildungsdefizit.
Ja, vielleicht kann ich auch noch kurz was dazu sagen. Ich war ja 13 Jahre auch in der Lehrerausbildung als Fachleiter am Studienseminar und das stimmt, dass das kein Schwerpunkt ist in der Ausbildung. Es gibt natürlich auch in allgemeinpädagogischen Seminaren Module, wo man sich mit Konflikten in der Schule beschäftigt, aber nicht eben geschlechterbezogen speziell. Und es ist natürlich gerade in dem Lehrerberuf so, dass man dann halt doch irgendwo die Praxiserlebnisse machen muss auch. Und das kann man ganz schwer dann eben in kurzer Zeit im Seminar unterrichten, wie man mit Konflikten umgeht. Mhm. Wenn ich mich daran erinnere, in meinen ersten Berufsjahren, welche Fehler ich dann da auch gemacht habe, die ich heute nicht mehr machen würde, das ist so ein bisschen auch Learning by Doing.
Und was ist denn so ein Fehler?
Ja, dass man muss erstmal überhaupt das einschätzen können, was ist eine Unterrichtsstörung? Das habe ich mit meinen Referendaren nämlich auch an so Fallbeispielen gemacht. Oft wird eine Unterrichtsstörung erst zur Störung, wenn der Lehrer ganz schnell auf irgendwas eingeht und thematisiert und im Grunde den Unterricht unterbricht. Das heißt, es gibt auch auf einer unteren Ebene das, was man auch als Störung bezeichnen könnte, darauf muss man vielleicht gar nicht so stark eingehen. Aber auf die Konflikte, die wirklich gravierend sind, und das hatten Sie, Herr Wöschler, ist das richtig?
Mhm. Jawohl.
Ja, auch also angesprochen, wenn es wirklich eskaliert und jemand hat ein gebrochenes Nasenbein oder so, dann muss man ja darauf reagieren können. Das ist natürlich, sind natürlich spezielle Fälle, wo man dann erstmal rausfinden muss, was hat sich überhaupt zugetragen, und dann kommen die Eltern auch ganz schnell ins Spiel. Und dann natürlich wird sowas dann sanktioniert, aber um in dem Bereich davor, bevor sowas vielleicht eskaliert, wenn sich Konflikte aufbauen, zu agieren, da gibt es eben Möglichkeiten, die hatte ich ja zum Teil auch genannt, wie man Streit schlichten kann, wie man Anlaufstellen schaffen kann oder ein Bewusstsein überhaupt schaffen kann, auch für den Rest der Klasse darauf einzuwirken, dass diese Konflikte nicht weiter eskalieren.
Herr Wöschler, wenn ich Sie richtig verstehe, müssen Sie aber erstmal vielleicht ein Bewusstsein in der Schule, in Ihrer Schule dafür schaffen, dass das ein Thema ist, oder? Um so was aufzubauen?
Genau, also mir ging es jetzt tatsächlich darum, zu erfragen, gibt es denn Möglichkeiten oder gibt es denn irgendwelche Schlüsselpunkte, die denn wichtig wären, wenn man versucht, so ein Konzept mit in die Schule reinzubringen, wie man dann eben auch damit umgeht, wenn es jetzt auch schon, ja, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sage ich mal. Also wenn diese Auseinandersetzung, diese Tätigkeit stattgefunden hat und wie gesagt, mit Strafe allein ist es ja nicht getan mit Schulausschluss. Man muss ja auch irgendwie gucken, dass man die Schüler wieder in den Alltag so integriert, dass nachhaltiges Verhalten ja irgendwie geändert wird. Genau, gelernt wird.
Ja. Also ja, denn eher ein Hinweis darauf, dass zu spät auch interveniert wird oder reagiert wird. Also die ganzen Verhaltensweisen im Vorfeld, also es eskaliert ja unter Jungen auch relativ zügig, aber meistens kann man feststellen, dass im Vorfeld dann doch viel passiert, was einfach in eine bestimmte Richtung geht. Mhm. Und die Kunst würde darin bestehen, die Geschlechterbildung oder die Jungenbildung ansetzen zu lassen, bevor das eben gekippt ist und ins Extrem rausgefallen ist. Und wenn ich das eben übersehe, dann da muss ich natürlich auch hart intervenieren und zum Beispiel den Schulausschluss machen oder irgendwelche strengere Verweise. Aber die Frage ist ja dann, was passiert danach? Also das wieder reinholen heißt auch, also ist bei Mobbingfällen übrigens genauso, wenn ein Mobbingfall aufgedeckt ist, ist ja auch die Frage, wie geht's denn danach weiter? Also wie entsteht wieder Gemeinschaft? Wie können wir uns auf ein neues Regelwerk zum Beispiel einigen oder wie können wir auch die Missetäter so trainieren, dass sie die Fähigkeit bekommen, eben anders in Konfliktsituationen umzugehen, als zum Beispiel zuzuschlagen. Und das ist ein Bildungsthema und nicht ein, also ja, wie bei Erwachsenen ein Strafthema. Also da geht es eher, wo setzt Bildung an, wie können wir das machen, wie können wir es üben, trainieren, bei den einzelnen Jungen, aber eben auch in der jungen Gruppe oder in der ganzen Klasse.
Herr Reibert, Sie haben vielleicht noch einen Tipp für unseren Anrufer?
Ja, was heißt Tipp? Ich kenne ja jetzt die konkreten Fälle nicht, aber ich würde das unterstützen, was der Herr Winter auch gesagt hat. Also es muss ein Bewusstsein geschaffen werden an der Schule und da gibt es ja Anlaufstellen. Wir haben einen Schulpsychologen beispielsweise, der auch intensiv mit einzelnen Schülern arbeiten kann. Wie gesagt, dieses Schulseelsorgeteam, das auch sehr versiert ist in diesem Bereich. Die Stufenleiter, die haben eine große Kompetenz, weil die recht schnell dann in diese Schlichtungen auch oder Aufarbeitungen involviert sind. Und ich glaube, da haben Sie Ansprechpartner, wie das auf der Ebene der Schule wieder besser damit umgegangen wird, wenn Sie das Gefühl haben, da ist gar kein Bewusstsein dafür.
Herr Wöschler, ich danke Ihnen auf jeden Fall für den Anruf.
Jawohl, vielen Dank.
Und hoffe, oder sagen wir mal so, also wünsche Ihnen da viel, viel Power und Mitstreiter und Streiterinnen, um das an der Schule in den Griff zu bekommen. Herr Wöschler, danke schön.
Ich glaube, wir werden in Zukunft noch viel Zeit haben. Vielen Dank.
Ja.
Und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Dankeschön. Ich möchte diese Anrufrunde hier mit einer E-Mail abschließen von Hans Britz. Vor 35 Jahren oder länger fiel mir in einem Schaufenster, schreibt er der Geschäftsstelle für der Pfadfinder in Wiesbaden, ein Plakat mit dem Motto auf: Mädchen stark machen. Ich war skeptisch. Kein Wort zu Jungs. Die sind wohl von alleine stark. Einmal aufmerksam darauf geworden, begegnete mir das Thema immer wieder. Eins liegt doch auf der Hand, schreibt er. Die Beschreibung des Verhaltens der Kinder ist eine Funktion der Erwartung der Lehrerinnen. Dazu weibliches Personal überall, das dich als Jung nicht versteht. Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule. Wer sagt und skandalisiert das? Wie kann es ein gesellschaftlich präferiertes Bild von Männlichkeit geben, wenn dieses ein gesellschaftlich unerwünschtes Verhalten begründet? Und welche hat die Erwartung der Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen an das Verhalten? Welche Brille haben die auf und wie gut kommen sie mit den Erwartungen gegenläufigen Verhaltens klar? Also immer wieder das Thema, was wir hier auch besprochen haben, ist wichtig in unserer Hörerschaft. Im Deutschlandfunk Kultur sind wir zusammengeschaltet mit dem Schulleiter Markus Reinbold, mit dem Diplompädagogen und Autor Reinhard Winter zum Thema Jungs. Welche besonderen Herausforderungen haben Jungen? Dazu können Sie uns schreiben. Enrico Schneeberg hat das getan aus Rostock. Er sagt, ich bin Baujahr 77. Ich habe mich als 7-Jähriger auf die Schule gefreut, wurde aber schlagartig eines anderen belehrt. Das straffe Schulsystem war eine so große Umstellung für mich, dass ich unbedingt wieder in den Kindergarten wollte. Es brach eine Spielewelt zusammen. Meine lebhaften Tobereien wurden mir immer wieder zum Verhängnis in Form von schlechten Noten im Betragen. Ich fordere, dass unser System mehr auf den Einzelnen eingeht und fördert wir an Privatschulen. Also ich glaube, er will das System und nicht, dass das nur in den Privatschulen passiert. Kleinere Klassen und keinen straffen Lehrplan, an dem manch Schüler abgehängt wird. Schule, das Thema hier, da haben wir auch wieder lebhafte Tobereien. Wir hatten bei der letzten E-Mail, die ich vorgelesen habe, auch das Thema Schule. Und Herr Winter, Sie haben wollten da noch Einspruch erheben.
Ja, nicht richtig Einspruch. Ich wollte nur mit diesem Mythos ein bisschen aufräumen, dass Frauen Jungen nicht verstehen können oder die Frau kann den Mann nicht verstehen und umgekehrt. Ja, das ist wirklich nur ein Mythos und eigentlich ein ziemlicher Unsinn, denn Jungen zu verstehen ist eigentlich nicht so schwierig, genauso wenig, wie es schwierig sein könnte, Mädchen zu verstehen als Mann. Es ist einfach ein professioneller Schritt. Es gehört mit zur fachlichen Qualifikation, auch das Geschlechtliche, und zwar das Männliche, das Weibliche, das Transliche und so weiter in den Blick zu bekommen. Und wenn man das ja sich ein bisschen aneignet, dann ist es durchaus möglich, auch als Erzieherin, als Lehrerin, die Jungen zu verstehen. Und umgekehrt, dadurch, dass ich ein Mann bin, verstehe ich nicht automatisch die Jungen. Ja? Denn ich bin zum Beispiel ein alter Mann oder ein älterer Mann. Ich komme aus einer anderen Generation. Ich komme aus einer anderen Bildungsschicht als die Jungen. Und wenn das immer die Blockade wäre, sich zu verstehen, dann würden wir uns gar nicht verstehen.
Ja, vielleicht ein Wort noch dazu. Ich stimme Ihnen zu, Herr Winter, aber das, was der Herr Britz da, glaube ich, geschrieben hatte, das haben ja viele auch schon vorher angesprochen, und da waren wir eigentlich auch einer Meinung in der Runde, dass es schon wichtig ist, dass es männliche Bezugspersonen
gibt in den
Schulen, und das ist ja im Grunde Kita, Grundschule und so weiter häufig nicht der Fall, und deswegen auch diese aus dieser Perspektive des Erlebens wird das als Defizit dann empfunden. Ja. Ne? Ja.
Habe ich auch noch eine E-Mail, also ich glaube, die lesen wir noch vor und dann haben wir das Thema vielleicht auch so ein bisschen abgegrast. Anonyme E-Mail: Wir brauchen mehr Männer im sozialen Beruf. Sie nennt sich Solomama. Solomama. So, ich bin Solomama. So, ich habe das als Namen jetzt gelesen. Ich bin Solomama eines Jungen und habe mich von Anfang an bemüht, auch männliche Bezugspersonen für mein Kind zu organisieren. Nun liegt mein Sohn seit über einem Jahr mit einer schweren Form von Long-Covid im Bett und immer sind es Frauen, die sich kümmern. Natürlich die Oma, eine Hauslehrerin, die helfen. Beim Mentorenprogramm findet sich kein männlicher Mentor. Auch das Jugendamt hat bisher keinen männlichen Erziehungshelfer gefunden. So spontan organisierte Lesehund kommt natürlich auch mit einem Frauchen. Ich bin so dankbar für all die Hilfe, aber es wäre wirklich erfrischend, mal einen sozial engagierten Mann zu treffen, der dennoch empathisch mit dem kranken Kind umgeht und sich mit ihm beschäftigt, obwohl er nicht Fußball spielen will. In unserem Selbsthilfeverein sind 95% Mütter. Ich würde mir sehr wünschen, dass sich mehr Männer dieser Gesellschaft mal den Schuh anziehen und sich um Jungs kümmern. Und wenn sie nicht, auch wenn sie nicht in den Sportverein können. Ich frage mich manchmal, woran diese Zurückhaltung liegt. Ist es Desinteresse, Angst? Was ist der Grund?
Hochkomplexe Frage, lässt sich, glaube ich, so schnell nicht beantworten. Außer das, was wir schon besprochen haben, natürlich lernen die Jungen relativ früh, die institutionelle Erziehung ist weibliche Erziehung, und so unterschwellig wird die Botschaft vermittelt, ist eigentlich nichts für Jungen und für Männer. Also weder Erzieherin, Erzieher zu werden, noch in den sozialen Bereich zu gehen, noch Lehrer zu werden, weil ich einfach diesen Erfahrungshintergrund habe. Und noch dazu, darauf setzen sich dann immer noch Männlichkeitsbilder, die diese Art der Arbeit nicht vorsehen, weil sie einfach zu wenig Status bieten. Ein Schritt, wie wir in die Veränderung gehen, wäre, einen höheren Status anzubieten für Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Aber da haben wir uns in den letzten Jahren eher wegentwickelt. Also da waren wir schon mal besser als Gesellschaft. In den letzten Jahren hat es eher sogar noch abgenommen.
Herr Reinbold, wie beobachten Sie denn das als Schulleiter in Ihrer Schüler, in Ihrer ja vor allem männlichen Schülerschaft? Was für Berufsbilder stehen denn da so? Welche Berufsziele stehen denn da so im Fokus?
Ja, gut, da ist da ja auch der normale Abschluss, sage ich mal, dass das Abitur ist im Gymnasium, wird da oft eben ein Studium angepeilt. Es gibt aber auch Schüler, die machen ein duales Studium in einem Betrieb, weil sie angesprochen hatten, auch so in Pflegeberufe. Wenn, dann steht natürlich ein Medizinstudium da im Fokus. Weniger jetzt das Abitur mit dem Ziel, ich werde jetzt Pflegekraft in der Uniklinik oder so, Aber das Interesse ist schon da. Wir haben also immer ein großes Interesse, was den Schulsanitätsdienst auch betrifft, wo Schüler sich auch erstmal um kleinere Verletzungen kümmern von anderen Schülern. Und mein Erleben ist, dass es auch in Kliniken und so weiter doch viele männliche Pflegekräfte auch gibt. Aber es stimmt natürlich, insgesamt in diesem Bereich dominieren die Frauen aus verschiedensten Gründen. Ne? Aber auf der schulischen Ebene ist das jetzt nicht der erste Fokus, würde ich sagen, für unsere Schüler.
Ja, die Schule ist ja auch nicht direkt am Vermitteln von Männlichkeitsbildern beteiligt, sondern es sind ja eher strukturelle Dinge, die so unterschwellig vermittelt werden. Was auch ein Strukturfaktor dafür ist, ein ganz klarer ist, seit es keinen Zivildienst mehr gibt, hat die Zahl der Männer im sozialen Bereich abgenommen, weil der Zivildienst einfach sowas war wie eine Brücke war, ein Erfahrungsfeld, wo ich dann die Erfahrung mache, das ist ja doch ganz interessant und mich zieht es da eher hin. Dann wird so ein bisschen ein Satz geschaffen mit den Boys Days. Wir haben mal Boys Day evaluiert und mit Jungen gesprochen und da war interessanterweise eher das Ergebnis, die sind dann hin in den Kindergarten, haben im Kindergarten dann ihren Boys Day Tag gemacht, aber hinterher haben sie gesagt, oh, jetzt weiß ich sicher, was ich nicht werden will. Ich will nicht Erzieher werden, wie es da zugeht und wie da laut ist, die Erfahrung will ich mir ersparen und haben dann eben andere Berufswünsche eher entwickelt.
Ja, vielleicht dazu noch kurz, weil Sie das jetzt gesagt haben, mit diesen Erfahrungen. Wir haben auch das Sozialpraktikum beispielsweise in der Mittelstufe. Sehr und gut, da gehen auch viele in die Kitas, in Grundschulen, um das kennenzulernen. Das hat vielleicht nicht den Effekt, dass sie jetzt sagen, ich will Grundschullehrer werden, aber sie schnuppern in den Bereich rein.
Und erweiterten Horizont.
Genau, lernen überhaupt so, wie es ist, mit jüngeren Kindern zu arbeiten und so. Das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung.
Sagt hier Markus Reinbold, Schulleiter. Reinhard Winter ist Diplompädagoge und uns bei an der Seite. Ulrike Reuter hat die 0800 2254 2254 gewählt. Schönen guten Tag, Frau Reuter.
Guten Tag.
Wie verfolgen Sie unsere Debatte? Was wollen Sie beitragen?
Ja, ich finde das spannend, aber was sich mir offenbart ist, dass wir eigentlich doch ein sehr großes strukturelles Problem haben. Zum einen im sozialen Bereich, das ist ja offenkundig und klar. Zum anderen aber speziell eben in der Schule. Und ich sehe auch ein ganz großes Problem im Föderalismus. Und dann kommen wir eigentlich ein bisschen weg von dem, was ich sagen wollte ursprünglich. Aber wenn wir bei den Jungs sind und gucken, wo jetzt eben möglicherweise tatsächlich biologische Unterschiede liegen, dann muss ich sagen, meine Jungs, meine Söhne und auch mein Mann sind ausgesprochene Langschläfer. Das heißt, wenn man meine Jungs fragt, wann die Schule anfangen sollte, dann wäre denen vor 10 keine Option, eher um 12. Man konnte das bei unserem großen Sohn gut beobachten. Die Spanischlehrerin hat irgendwann angefangen, als alle im Homeschooling waren, und hat um 19 Uhr eine Presseschau angesetzt. Für 15 Minuten. Dieser Kurs war vollständig besetzt. Ja.
Aber wahrscheinlich auch mit Mädchen, weil ich könnte
es war ein Oberstufenzentrum für Technik und, und Elektrotechnik. Und die 11 Jungs waren alle pünktlich anwesend.
Ich glaube, das Thema mit dem Langschleim könnte ich auch ein weibliches Beispiel zufügen, aber gut.
Das ist ja mehr das Oberthema. Also wo gibt es möglicherweise einfach auch körperliche Bedingungen, die in die eine oder andere Richtung eine Tendenz setzen können, was ja nicht heißt, dass jeder so ist oder jede so ist. Es gibt einfach auch mit körperliche Anlagen oder körperliche Dinge, die einen Einfluss haben. Ja, und das finde ich von Frau Reuter eigentlich auch gut erkannt.
Frau Reuter, schildern Sie mal die Familiensituation. Sie sagen zwei Jungs und wir haben ja jetzt viel über so übers Raufen und gesprochen. Wie haben Sie es erlebt bei sich?
Naja, ich muss dazu sagen, ich habe ja eigentlich zwei Einzelkinder, weil der Älteste ist 22, der Jüngste ist jetzt 13. Insofern ist da eine große Spanne und wir haben mit jedem Kind neu gelernt. Und während das erste Kind eher so ein stilles war und viel so mit sich ausgemacht hat, lag unser Fokus eigentlich immer darauf, die Persönlichkeit des Kindes zu unterstützen und zu fördern. Wir haben ihnen angeboten, den Stift immer zentral zu greifen. Also wir haben den nicht gleich nach links oder rechts gelegt, sondern wir haben den immer zentral hingelegt und haben gesagt, so hier, du greifst mit der Hand, mit der du gerne greifen möchtest, mit der du ein gutes Gefühl hast. Oder wenn wir morgens am Kleiderschrank standen und die Jungs Lust hatten, ein grünes, ein rotes, ein orangenes T-Shirt anzuziehen, ja, mein Gott, warum denn nicht? Dann hatte ich eher das Problem, wenn ich im Laden stand und mich zwischen Flecktarn und Schwarz entscheiden konnte. Hm. Ja, also da habe ich als Mutter dann echt ein Problem, ja, oder?
Wenn die Bilder, wenn die Bilder, die von außen kommen, irgendwie zu stereotyp ja, sind.
Die ganze Mühe, die ich mir gebe, wenn ich Arno Stern lese, wenn ich Gerald Hüther mir reinziehe, da kann ich ja noch ganz viele aufzählen, die mir einfallen und die da gute Ideen haben und
die
gute Forschung machen.
Fragen und Pädagogik ja, auseinandergesetzt haben.
Genau. Ja. Und dann stehe ich im Laden und muss bestimmte Produkte für die Schule besorgen oder weil ich meinem Kind eine Freude machen will. Und dann kriege ich das nicht, was meinem Kind entspricht, weil da andere sind, die eben auf Verkaufszahlen gucken oder die gucken, wo der größere Absatz ist. Oder was ich auch finde, ist, dass so tradierte Sachen wieder mehr in den Fokus rücken und dass so überholte Anschauungen wieder mehr Gewicht bekommen, wo ich dann denke, ja, warum soll ein Junge nicht weinen können? Mann, ja, mein Gott, der ist hingefallen, das ganze Knie ist blutig, da... Das sieht aus wie, ja, ich falle regelmäßig in Ohnmacht, weil ich diese Menge an Blut nicht sehen kann. Aber warum soll man da nicht weinen dürfen?
Ja. Also das ist interessant, was Sie ansprechen, Frau Reuter. Das finde ich auch gut, also weil auch wir hier in dieser Sendung natürlich nicht so althergebrachte Bilder von Männlichkeit bedienen wollen oder eben auch noch als positiv darstellen wollen. Wir sind ja, ich glaube, das Rollenbilder, das Thema müssen wir jetzt mal angehen. Das ist ein guter Punkt, den Sie da machen, Rollenbilder, die von außen auch übergestülpt werden. Da haben wir auch noch eine andere Hörerin in der Leitung, die das ähnlich sagen will. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich zwei Hörer gleichzeitig in die Leitung nehmen kann. Ich probiere es mal. Frau Reuter, sollten Sie rausfallen, danke ich auf jeden Fall erstmal dafür, dass Sie das Thema hier angestoßen haben. Und nehme jetzt Marlies Heidle mit in die Runde. Frau Heidle, schönen guten Tag.
Ja,
denn guten Tag. Wir sind beim Thema Rollenbilder und ich glaube, so Stereotype, das war das, was auch Sie ansprechen wollten.
Ja, ich hatte vorhin den Impuls, als die Hörerin war, die sagte, sie sei mit drei Brüdern aufgewachsen. Ich bin mit zwei Brüdern aufgewachsen, habe selber zwei Söhne und vier Neffen. Also meine beiden Brüder haben auch jeweils nur Jungs bekommen. Also das Thema wurde mir so gegeben und ich habe mich... ich bin selber auch Pädagogin, also habe sozusagen auch immer wieder so fachliche Betrachtung dazu. Und für mich ist es wirklich eine Aufgabe, mit meinen Jungs und überhaupt mit Jungs sehr stark den Blick dafür zu haben, was haben die für zarte Anteile? Wo geht es darum, dass sie sowas wie Feinfühligkeit entwickeln? Und dazu im Kontakt zu bleiben. Und letztlich muss ich sagen, es ist ja eine Aufgabe für alle Menschen. Und ich finde es wiederum auch total toll, weil ich bin ja eine Frau und wir waren Mädchen, total wichtig ist, Mädchen dazu zu ermutigen, auch zu gucken, was ist was sind meine Inneren, wo will ich als Mensch hin? Also diese Betonung letztlich auf individuelle Entwicklung. Und das ist wahnsinnig anstrengend, sich da wieder gegen diese große Kategorie Geschlecht, die ja so tief eingeschrieben ist in unsere Kultur, sich da sozusagen mit auseinanderzusetzen. Das ist für... Ja. Ja, genau. Ich mache mal einen Punkt.
Ja, ist aber sehr gut von Ihnen auf den Punkt gebracht, auch weitergeführt, das, was Frau Reuter ja auch schon gesagt hat. Herr Winter, wir sind jetzt bei den Rollenbildern, die sich auch verändern.
Also, was Frau Heidle jetzt gesagt hat, finde ich, was ganz bedeutsam ist, es unterstützt eigentlich das, was Frau Reuter auch als Thema eingebracht hat, nämlich, dass wir eher auf die Individualität schauen sollten und weniger, also zumindest primär ist die Individualität und dann kommt irgendwann auch das Geschlecht als Identitätsanteil. Das ist sehr wichtig, ja. Was die Rollenbilder angeht, was das große Problem ist, das ich sehe, ist, dass wir das, was wir wollen, kaum formulieren können. Also wir wissen alle, was traditionelle Männlichkeit ist. Ja, das kann man abrufen, das kann jeder abspulen, dass eben dominant ist, abwertend und ständig überlegen oder mutig und solche Dinge, machtbezogen. Aber wir können als Gesellschaft, aber auch oft als pädagogische Fachkräfte nicht auf ähnlich prägnante Punkte bringen, was eigentlich gewolltes männlich sein, also was eine aktuelle Männlichkeit sein könnte, wo wir wirklich hinwollen. Und wenn man das nämlich untersucht, stellt man fest, dass eigentlich gar niemand im Umfeld solche dominanten Männer will. Oder die Söhne eben, wie Sie es gerade gesagt haben, Frau Heidel, die Söhne wollen wir nicht dahin erziehen. Aber dadurch wissen wir eben noch nicht, wo wir denn hinwollen. Und ja. Es hat sich sowas rausgebildet, aber da muss man erst den Blick dafür schärfen und auch nochmal mehr untersuchen. Eigentlich hat sich was rausgebildet, dass wir mittlerweile eine andere Männlichkeit bevorzugen. Wir nennen die anständige oder kontrollierte Männlichkeit, also eher Jungen oder Männer, die sich korrekt verhalten, die kritisch sind, die eben anständig sind, die kultiviert sind und selbstreguliert. Das heißt, in den passenden Situationen durchaus mit Kraft und Energie präsent sind, also zum Beispiel beim Rangeln oder im Sport oder auch beim Sex. Also da wollen wir ja nicht irgendwie Männer im Bett haben, die immer rumheulen oder da nur ihre eigenen Gefühle pflegen, sondern die können ruhig Gas geben, zumindest ein Teil von Partner oder Partnerinnen wünschen das. Aber eben nach dieser Situation, nach dem Handballtraining, da muss ich mich wieder einregulieren können und sowas. Also dieser Horizont, das halte ich eher für das derzeit erwünscht, männliche Rollenbild, aber das wird nie thematisiert. Immer wenn wir sagen Männlichkeit, dann spulen wir das alte Programm ab und dadurch verfestigt sich das immer wieder.
Herr Reinbold, wie erleben Sie das in der Schule?
Ja, vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, wo man auch mal thematisieren muss, weil Herr Winter, Sie das angesprochen haben. Das gibt es vielleicht gar nicht so, dieses Rollenbild, aber trotzdem hat sich ja was verändert auch in sage ich mal, der Rollenerwartung an junge Männer in den letzten Jahrzehnten, dass wir doch eine Problemstellung haben dadurch, dass wir so verschiedene Rollenmuster in der Wirklichkeit ja haben, in der Gesellschaft. Auch Rollenbilder, die gelebt werden, die nicht zu, sage ich mal, den Erwartungen der Politik, der Gesellschaft, der Medien auch gehören und die natürlich auch sich in der Lebenswirklichkeit junger Menschen, auch Schüler, abspielen, zum Teil in einer Schule, was ja dann auch zu Konflikten führt, wenn das Brennpunktschulen sind, wo verschiedene Kulturen am Start sind, religiöse Hintergründe und. Das hat ja auch alles Auswirkungen auf ein Männer- oder Bild von Jungen, was sich dann in konkretem Verhalten äußert. Und ich glaube, dieses Problem haben wir schon als Gesellschaft.
Darf ich direkt dazu was sagen?
Bitteschön.
Also, was Herr Reinbold oder Herr Winter eben ausformuliert hat, also dieses neuere Bild von Männlichkeit. Aus meiner Sicht fehlt da was. Oder es ist sozusagen auch aus meiner Sicht ein bisschen ungeeignet, weil da eben aus meiner Sicht fehlt diese Lebendigkeit und diesen Selbstausdruck, den aggressivere Impulse haben. Das wirklich so zu integrieren, dass es auch lustvoll ist und nicht, und nicht überkontrolliert, also diese Kontrolle, Regulation, die sind aus meiner Sicht dann immer wieder zu überbetont. Und das hat natürlich auch mit gesellschaftlicher Erwünschtheit zu tun. Und wenn ich ergänzend dazu auch nochmal sozusagen, was pädagogische Konzepte angeht, aus meiner Sicht spielt da sowas wie im weitesten Sinne künstlerisches Tun, kreatives Tun, eine riesige Rolle, weil da in dieser Welt, in dieser Welt des künstlerischen Ausdrucks eben leichter all diese menschlichen Anteile ja auch in einer guten Form, in einer lebensdienlichen Form integriert werden können. Also auch diese aggressiven Impulse, die eben latent immer die Gefahr beinhalten, dass sie auch gefährlich sind. Aber das muss dazu sein, sonst finden die Jungs das blöd.
Also die Erweiterung eigentlich der Rollenmuster, bin ich sehr froh, dass wir die hier angesprochen haben in unserer Sendung. Frau Reuter, Frau Heidle, ich bedanke mich ganz herzlich für den Anstoß und wünsche noch ein schönes Wochenende.
Danke, das wünsche ich auch.
Am Samstag sind Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, dran und beteiligen sich ja hier am Thema Jungs in unserer Gesellschaft? Welchen Herausforderungen sind sie ausgesetzt? Wie werden sie unterstützt? Dieses Thema interessiert sie sehr. Sie haben viele, viele Anruferinnen und Anrufer, werden gar nicht alle raufnehmen können und viele, viele E-Mails bekommen. Ich möchte mal zwei, die sich mit einem Thema befassen, was hier nur einmal ganz kurz erwähnt wurde. Anke Wecke oder Wecke, Schulsozialarbeiterin und Schulmediatorin, schreibt uns: Ich würde mich freuen, wenn Jungen in der Schule mehr Räume für sich bekommen, in denen Jungen mit einem Mann zum Beispiel über Sexualität sprechen. Denn sie denken über Pornos, etwas über Sexualität zu lernen. Also ich würde mir pro Familia Aufklärung für Jungen wünschen. Und zu den Konflikten in Klassen ist erstmal absolut wichtig, sowas in Klassen auch anzusprechen, im Klassenrat Interesse an der Klassenatmosphäre von KlassenlehrerInnen, das A und O für ein gutes Klassenklima, so Klassenklima, aber vor allem jetzt eben Aufklärung, Sexualität ansprechen können. Und dem unterstreicht unser Hörer Till Amelung auch nochmal, der uns geschrieben hat: In meiner anekdotischen Erfahrung als Vater von drei Kindern scheint eine Ungleichbehandlung zwischen Jungen und Mädchen auch in Bezug auf Sexualbildung zu bestehen. Meine Töchter hatten jeweils gut strukturierte Unterrichtseinheiten dazu, zum Teil auch mit Hilfe externer Fachkräfte. Bei meinem Sohn sollte das in der Grundschule ein interner Lehrer übernehmen, der dann aber krank war. In der Oberschule habe ich das nicht sicher auf dem Schirm. Von meinen Töchtern weiß ich auch, dass das bei denen in der Grundschule ähnlich war, die Sexualbildung für Jungs also zum Teil auch ausfiel. Haben Sie dazu Zahlen? Besonders problematisch scheint mir so etwas auch angesichts des deutlichen Übergewichts von Männern bei sexuellen Grenzverletzungen. Wichtiges Thema, was wir hier zum Schluss noch mal nehmen. Ich möchte gerne, Herr Reinbold, wie wird Sexualität, sexuelle Aufklärung, Sexualitätsaufklärung überhaupt, wie wird das in Ihrer Schule behandelt?
Ja, gut, das ist natürlich auch Bestandteil im Lehrplan, im Unterricht der Sexualaufklärung. Das ist ganz klar. Dann kommt es natürlich auf die einzelne Lehrkraft an, wie das aufgezogen wird, was aber auch, glaube ich, zunehmend wichtig wird, auch in den Schulen, dass man im Grunde genommen auch mal die Lehrkräfte sensibilisiert für gegenwärtige Entwicklungen, auch was Konzepte, Begrifflichkeiten in diesem ganzen Bereich betrifft. Da hatten wir auch mal einen Studientag, wo ein Verein von außen kam mit Mitarbeiterinnen, die diesen Bereich mal eröffnet haben in seiner ganzen Bandbreite.
Dem Kollegium gegenüber,
ja,
erstmal vor allem.
Ja, also jetzt nicht, was herkömmlichen Sexualkundeunterricht betrifft, aber was ist Queerness, wie ist der aktuelle Stand jetzt in diesen Debatten, die ja gesellschaftlich auch geführt wird. Wie gesagt, es erreicht ja auch die Schulen natürlich, diese Wirklichkeit, dass mit Geschlechtsumwandlungen und so weiter, das sind ja Themen, mit denen sich nicht jede Lehrkraft auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hat, und trotzdem ist es dann ein Thema an den Schulen. Und es wurde angesprochen auch, es gibt Vereine, die da Aufklärungsarbeit leisten, gerade in diesem Bereich, die auch den Weg in die Schule finden können. Insofern kommt es dann auf die Schule drauf an, welche Angebote man sowohl für die Lehrkräfte als auch für die, für die Kinder dann eröffnet und die Jugendlichen.
Aber bei Ihnen an der Schule ist eben das Thema auf jeden Fall auch mal für die Lehrkräfte ein bisschen unterstützend angenommen worden.
Ja, und noch zu der These, dass da Jungen anders unterrichtet werden als Mädchen, kann ich jetzt so nichts sagen, ob das flächendeckend so zutrifft. Denn wie gesagt, eigentlich muss es Thema sein, egal ob das jetzt Jungen oder Mädchen sind, innerhalb des schulischen Rahmens zumindest.
Herr Winter.
Ja, also dass die Themen unterschiedlich gesetzt wird, das erlebe ich auch. Aber von der Menge her würde ich jetzt nicht sagen, die Mädchen bekommen automatisch mehr als die Jungen. Kann ich zumindest nicht feststellen. Aber was wir feststellen können, wir hatten neulich, also die letzte Studie, die hieß Porno, Sex und Männlichkeit. Und was wir da haben wir die jungen Männer wie auch junge Frauen gefragt. Und was wirklich erschreckend war, dass die auf die Fragen nach Sexualaufklärung ähnliche Antworten hatten wie schon meine Generation, nämlich eigentlich mit meinen Eltern konnte ich nie über Sexuelles reden, und in der Schule bin ich auch ganz schlecht versorgt worden. Also diese Grundstimmung, die ist wirklich erschreckend in der heutigen Zeit, weil Sexualität vor allem eben für Kinder und noch mehr für Jugendliche, egal welchen Geschlechts, enorm bedeutsam ist, dass da so wenig auf dieses Interesse reagiert. kritisiert wird. Eigentlich denke ich, es müsste in jeder Schule so viel Sexualaufklärung, Sexualkunde geben wie Religion oder Geschichte zum Beispiel. Und meistens sind es dann vielleicht 2 Stunden, wenn man Glück hat, die einem da geboten werden. Und das ist ja katastrophal schlecht.
Denn gut, als Geschichtslehrer überlege ich darüber jetzt ja, okay, noch die Forderung. Aber was auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, auch diese Medienerziehung, weil ja angesprochen wurde, der Konsum an Pornografie und so weiter. Und da lauern ja nun auch einige
Gefahren. Ja, aber das hat doch deshalb so eine hohe Bedeutung, weil von der Erwachsenenwelt so wenig anderes kommt. Deshalb weichen die, vor allem die männlichen Jugendlichen, auch gezwungenermaßen erstmal drauf aus, wenn sie Informationen wollen, dann kriegen sie das in den Pornos, aber eben nicht von ihren Eltern oder von den Lehrkräften. Und sexuelle Bildung ist wirklich enorm wichtig, weil die sexuellen Kompetenzen eben in der Bildung erworben werden. Wenn ich kurz ein Thema vielleicht rausnehmen darf, was schwer am Kommen ist oder was mittlerweile auch voll akzeptiert ist, ist, dass die konsensuelle Sexualität, also dass man sich, bevor man Sex hat oder während man Sex hat, einfach kommunizieren kann, was man möchte, was einem gefällt. Aber das ist eine Kompetenz, die muss vermittelt werden, dass ich sagen kann, was ich will, dass ich hören kann, was mein Gegenüber will, dass ich verstehen kann, was vielleicht auch körperlich signalisiert wird und das in mein Verhalten dann integrieren kann. Und dafür braucht sexuelle Bildung und da reichen dann eben Pornos nicht aus.
Ein wichtiges Thema zum Schluss, was aber überhaupt keine Wertung ist, weil wir einfach so viele Themen hatten, die wir hier angesprochen haben, mit Markus Reinbold, Schulleiter mit Erfahrung in einer Jungschule und im gemischten Unterricht. Dankeschön für Ihr Mittun, Herr Reinbold.
Ja, gerne.
Mit Reinhard Winter, Diplompädagoge in der Jungen- und Männerberatung tätig und Autor mehrerer Bücher zum Thema. Ich habe jetzt rausgegriffen, wie Jungen Schule schaffen, zum Beispiel ein Buch von Herrn Winter. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Mittun, genauso wie unseren Hörerinnen und Hörern. Und abschließend möchte ich mit einer E-Mail von Hermann Qualler. Ich bin fast 68 Jahre alter Mann und habe das Gefühl, dass ich seit der Pubertät in 2 Welten gelebt habe. Ich habe die Jungs- und Männerwelt bedient, gerauft, geklaut, Mut, Geschicklichkeitsproben abgeliefert und natürlich Leistung erbracht. Die andere Seite war, dass ich mich an Mädchen zu orientieren hätte. Fast mein ganzes soziales, hygienes Verhalten, auch Geschmack habe ich von den Mädchen und Frauen gelernt, in die ich verliebt habe. Ich hoffe, dass wir irgendwann eine Welt schaffen, in der sich Männer und Frauen artgerecht behandelt fühlen können und dabei aufeinander zu und nicht losgehen müssen. Das ist also jetzt quasi das Schlusswort, was ich unserem Hörer überlassen habe. Ich danke ganz herzlich.